Susanne, 52 Jahre alt, verspürt plötzlich starke Übelkeit, Rückenschmerzen, ist auf einmal sehr müde und fühlt sich allgemein unwohl. Erst nach vielen Stunden überwindet sie sich, in die Notaufnahme zu gehen. Dort wird sie abgewiesen. Stress sei die Diagnose. Wenige Stunden später erleidet sie einen Herzinfarkt. Erst im Nachhinein wird klar, ihre Symptome waren typisch für Frauen, aber in der medizinischen Ausbildung und Forschung gelten männliche Symptome noch immer als Norm. Und so hat es einfach keiner erkannt. Wenn nun ein Mann namens Stefan mit Schmerzen in der Brust und dem linken Arm in die Notaufnahme kommt, wäre allen wahrscheinlich viel schneller klar gewesen. Alles deutet auf einen Herzinfarkt hin. Das Erzählte ist hier als fiktives Beispiel für ein reales Problem zu verstehen.
Was mich zum Beispiel jetzt speziell betroffen, verletzt hat und dann auch wütend gemacht hat, war mein erster Besuch bei einem männlichen Gynäkologen. Da muss ich 12, 13 gewesen sein und der hat mich dann, weil ich sehr starke Menstruation hatte und auch Schmerzen, mit einem zwar kleinen, aber doch Spekulum untersucht, was viel zu früh war, ja, mir das da in die Vagina geschoben und es hat auch ziemlich wehgetan.
Was die beiden Frauen erlebt haben, sind keine Einzelfälle. Das sind Beispiele für Erfahrungen, die viele Frauen mit medizinischer Versorgung machen. Sie werden nicht ernst genommen und bekommen in vielen Fällen erstmal eine unpassende Behandlung. Die beschriebenen beispielhaften Szenarien lassen sich auf ein und dasselbe Phänomen zurückführen, den Gender Health Gap.
Was der Gap bedeutet, warum er existiert und was getan werden kann, damit sich was ändert, darum soll es in dieser Fußnotenfolge gehen. Mit
Emma Fink
und mir, Mira Finger.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von N94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Beginnen wir mit einer klaren Definition. Der sogenannte Gender Health Gap beschreibt die systematische geschlechterspezifische Ungleichheit in medizinischer Forschung, Diagnostik, Behandlung und Versorgung. Und er hat viele Facetten. Für Frauen hat er teils gravierende Folgen. Ihre Symptome werden falsch gedeutet und Beschwerden häufiger psychologisiert, etwa als Stress oder psychische Belastung. Dadurch erhalten sie seltener eine angemessene, zeitgerechte und passgenaue Behandlung. Und er führt dazu, dass viele PatientInnen sich mit ihren Beschwerden alleingelassen fühlen. Selbst dann, wenn die Symptome ihren Alltag massiv beeinträchtigen.
Und das ist kein Randphänomen. Es betrifft sowohl körperliche als auch psychische Erkrankungen.
Gynäkologische Krankheiten sind eine große Baustelle. Allen voran die Endometriose. Das ist eine chronische, extrem schmerzhafte Erkrankung, die nur Menschen mit Gebärmüttern betrifft. Hierfür dauert die Diagnose im Schnitt 7 bis 10 Jahre. Und weshalb? Weil die Schmerzen häufig als normal abgetan werden. Dabei kann Endometriose Betroffene stark einschränken, körperlich, emotional und sozial.
Auch bei zum Beispiel Diabetes sind Frauen von den Folgen härter betroffen. Zwar erkranken Frauen weniger häufig und erst im höheren Lebensalter an Typ-2-Diabetes, doch birgt diese Krankheit bei ihnen im Vergleich zu Männern größere Gefahren. Frauen mit Diabetes haben ein über 30% höheres Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. ADHS ist ein weiteres Beispiel für eine häufige Unterdiagnose bis hin zum völligen Ausbleiben einer Diagnose. Die Störung gilt nach wie vor allem als kleine Jungenkrankheit. Dabei sind insbesondere erwachsene Frauen oft unbewusst betroffen, zeigen jedoch andere Symptome. Bei ihnen prägt sich die Störung zum Beispiel in Zurückgezogenheit, Ängstlichkeit, Risikoscheue und schneller Entmutigung aus. Ein konstanter Wirbelwind von Gedanken erschwert den Alltag. Doch viele denken, es wäre normal.
Was also tun? Ein zentraler Ansatz ist die geschlechtersensible Medizin. Professorin Ute Seeland von der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg erklärt an einem Beispiel, warum es so wichtig ist, Geschlechterunterschiede zu berücksichtigen.
In der Perimenopause, das ist der Bereich vor und nach der letzten Blutung, das sind so ungefähr 10 Jahre, in denen eine sehr umfangreiche Umstellung im Körper einer Frau passiert. Also das Östrogen und das Progesteron, das sind die Sexualhormone, die fallen ab, aber die fallen nicht alle auf einmal von einem auf den anderen Tag ab. Das Bekannteste sind zum Beispiel diese Hitzewallungen. Aber es gibt auch sehr viele Symptome, die eben nicht bekannt sind. Und dann denken viele Frauen, oh, sie haben ja zum Beispiel eine Erkrankung, die sich auf die Schlafstörungen bezieht. Oder sie haben Herzrhythmusstörungen. Oder sie haben Verdauungsprobleme. Und letztendlich sind das alles Symptome, die eben im Zusammenhang auch mit diesen Hormonen Schwankungen stehen können. Das heißt, wenn man die Geschlechterunterschiede nicht kennt, dann kann es schon passieren, dass man ja in der Orthopädie landet oder in der Psychologie oder Psychosomatik, obwohl man eigentlich eine ganz andere Erkrankung hat.
Gerade der weibliche Zyklus und die Hormone wirken sich also auf das gesundheitliche Wohlbefinden von Frauen aus und müssen weiter erforscht werden. Auch in der medizinischen Ausbildung müssen sie mehr Platz finden. Professor Dr. Seeland kommt nochmal auf das Paradebeispiel des Gender Health Gaps, den Herzinfarkt, zu sprechen.
Da gilt es, die Bevölkerung aufzuklären, da gilt es, das medizinische Fachpersonal aufzuklären, da gilt es auch, die Patientinnen und Patienten aufzuklären, also die Menschen an sich, weil sie sind natürlich diejenigen, wenn sie partizipativ, und das ist so ein Prinzip, das jetzt auch ja relativ neu ist, dass man versucht, eben die Menschen halt zu bilden in dem Bereich der Gesundheitslehre, sodass ja, solche Symptome auch schnell erkannt werden. Also wenn ja zum Beispiel eine Frau eher darüber klagt, dass sie halt Übelkeit hat, Erbrechen, dass sie schon seit ein paar Tagen eine Leistungsschwäche, sie kann einfach ihren Haushalt nicht mehr gut machen und sich nicht mehr um alles kümmern wie sonst. Und dann kommt keiner erstmal auf die Idee, dass das eine Durchblutungsstörung am Herzmuskel sein kann. Bei der klassischen Symptomatik, wenn sich der Mann aus dem Restaurant stürzt, es ist Winter, er möchte noch den Zug erreichen, die Zigarette fällt in den Schnee und er bricht zusammen, schweißüberströmt. Das ist ein dramatisches Bild, das viele im Kopf haben und das auch im Kopf bleibt. Und dann würde man viel eher schnell mal Hilfe holen.
Doch woran liegen diese Fehldiagnosen und allgemeinen Benachteiligungen? Historisch gesehen wurden medizinische Forschungen überwiegend an männlichen Probanden durchgeführt. Frauen wurden oft systematisch aus Studien rausgehalten oder waren in der Unterzahl. Zum Beispiel, weil der Hormonzyklus als Störfaktor angesehen wurde. Somit sind Frauen schlichtweg unterrepräsentiert, sowohl in der Forschung als auch in der Diagnose und Behandlung bis hin zu Dosierungsempfehlungen von Medikamenten. Diese Facette ist der Gender Health Data Gap. Frau Professor Dr. Ute Seeland erklärt, was das heißt.
Bedeutet, dass bisher die überwiegende Forschung im kardiovaskulären Bereich an männlichen Zelllinien, an männlichen Versuchstieren und an Männern in der klinischen Forschung erhoben worden sind. Auch wenn das der Fall ist und man jetzt davon ausgeht, zum Beispiel, dass 70% eingeschlossen worden in eine Studie Männer waren und 30% Frauen, dann wurden diese Daten gemixt und es wurde ein Ergebnis analysiert. Das heißt, letztendlich passt das Ergebnis weder 100% auf die Männer noch 100% auf die Frauen, sondern es entsteht eigentlich ein Ergebnis für einen Mix Menschen, den es eigentlich ja so gar nicht gibt. Von daher liegt es auf der Hand, dass auch wenn nur wenige Frauen eingeschlossen werden in Studien, trotzdem diese Daten getrennt werden, damit eine Aussage möglich ist.
Das Thema ist also komplex und die bisherige Forschung wird nicht allen Seiten komplett gerecht. Doch der Gap hat noch weitere Facetten. Auch die Doppelbelastung durch Erwerbs- und Sorgearbeit wirkt sich negativ aus. Davon betroffen sind nicht nur, aber immer noch stark Frauen. Dadurch sind sie tendenziell höheren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung leisten Frauen mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Pflege, Haushalt oder auch Kinder werden oft nicht als krankheitsfördernder Faktor berücksichtigt. Neben der körperlichen Belastung wirkt auch die psychische Belastung auf die allgemeine Gesundheit ein. Laut dem AXA Mental Health Report 2024 leiden Frauen häufiger unter Depressionen, Angststörungen und Erschöpfung. Circa die Hälfte der befragten Frauen bewerteten ihre mentale Gesundheit als negativ. Besonders junge Frauen zwischen 18 bis 34 sind von psychischen Krankheiten betroffen. Allerdings wird bei der Studie von einer hohen Dunkelziffer bei Männern ausgegangen. Darüber sprechen wir noch in einer weiteren Fußnotenfolge. Die ungleiche medizinische Versorgung von Frauen führt nicht nur zu einem erhöhten individuellen Leid, sondern auch zu erheblichen wirtschaftlichen Kosten. Laut Financial Times wird weltweit ein wirtschaftlicher Beitrag von 1 Billion US-Dollar geschätzt, wenn die Frauengesundheit bis 2040 verbessert wird. Um an dieser Stelle auf eine positive Entwicklung zu sprechen zu kommen, es tut sich bereits was. Beispielsweise in der Forschung, wo nun auch stärker Frauen berücksichtigt werden. Davon erzählt uns auch Susanna Kusuris. Sie ist Psychologin und arbeitet seit über 30 Jahren im Frauengesundheitszentrum in München. Dort berät sie zum Beispiel vom Gender Health Gap betroffene Frauen oder leitet Infoveranstaltungen mit dem Ziel, die gesundheitliche Situation der Frauen und Mädchen in München zu verbessern.
Wo sich langsam was verändert, ist Medikamentenforschung. Also viele Medikamente nur an Männern erforscht worden, ja. Und es gibt einen Unterschied, also rein biologisch, zwischen dem Stoffwechsel von einer Frau und von einem Mann. Bei den Frauen ist es sehr differenziert, solange sie ihren Zyklus haben. Ja, aufgrund der hormonellen Einwirkungen werden Stoffe bei der gleichen Frau an unterschiedlichen Zyklus, ja, Episoden unterschiedlich verstoffwechselt, also wirken unterschiedlich. Und das kommt jetzt nach und nach ins Bewusstsein. Es gibt Regeln, auch EU-weit, auch in den USA, dass in den Forschungen Frauen stärker berücksichtigt werden müssen. Aber es reicht halt noch nicht. Ja, also wir sind schon auf dem Weg, aber wir sind noch nicht da angekommen, dass wir sagen, Frauen werden wirklich gleichberechtigt und auch, wie soll ich sagen, spezifisch gleichberechtigt berücksichtigt, ja, bei den Medikamenten, aber auch da schon eine Verbesserung.
Da gibt es also bereits Schritte in Richtung einer Schließung des Gender Health Gaps.
Auch Professor Dr. Celine Miani erzählt uns von bereits passierten Fortschritten in Richtung Geschlechtergleichberechtigung im Gesundheitssystem. Sie ist Professorin für Sozial- und Genderepidemiologie an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften in Bielefeld. Sie fokussiert sich in ihrer Arbeit besonders auf gesundheitliche Ungleichheiten und reproduktive Gesundheit.
Auch in Forschungseinrichtungen sollte Geschlechtergerechtigkeit erreicht werden. Und es gibt jedoch viele vielversprechende Initiativen, zum Beispiel Mentoringprogramme für Forscherinnen, Gleichstellungskommissionen in Universitäten, aber auch sogenannte Gender-Checklisten und Leitlinien zur Diversität in Förderprogrammen. Sie sind gute Sachen, sie sind Fortschritte und ich hoffe, dass sie werden wirklich einen Impact haben.
Doch was müsste in Zukunft, insbesondere seitens des Staats, noch passieren, damit medizinische Forschung ganzheitlich gleichberechtigter wird? Auch darüber haben wir mit Frau Koussouris gesprochen. Sie denkt unter anderem, dass es noch mehr finanzielle Unterstützung sowie politische Impulse brauchen würde.
Weil es ist ja auch die Frage, wohin fließen die Gelder? Ja, also nicht nur, wie wird geforscht, sondern wohin fließen die Gelder? Es müssten andere Forschungsaufträge vergeben werden. Man müsste da viel genauer hingucken. Also man kann bewegen, man kann politisch bewegen, sei es auf kommunaler Ebene, auf Länderebene oder eben auf Bundesebene. Auf alle Fälle muss von da sozusagen der Impuls kommen, ja, weil wir können natürlich viel von unten machen, aber es ist sehr schön, wenn politisch das auch unterstützt wird.
In Zukunft müsste also auch an Unis und Ausbildungsstätten mehr Wert darauf gelegt werden, geschlechtsspezifische Symptome und Krankheitsverläufe im Unterricht zu behandeln. Außerdem braucht es genügend staatliche Förderung, um die Forschung in diesem Bereich auszubauen.
Nicht nur erleben Frauen oft andere Symptomatik, sondern sie leiden auch an ganz anderen Krankheiten, wie zum Beispiel Endometriose, PCOS, Autoimmunkrankheiten oder auch die Wechseljahre. Auch hier bedarf es mehr Forschung zur Symptomatik oder Behandlung dieser Krankheiten. Aufgrund von Zeitmangel wird in der Praxis oftmals zu wenig auf die PatientInnen eingegangen und dann kann es schnell zu Missverständnissen kommen. Gerade wenn von verstärkten Regelbeschwerden oder häufigen Erschöpfungszuständen, typische Symptome der Endometriose, berichtet wird, werden menstruierende Frauen oft als überempfindlich abgestempelt und nicht immer ernst genommen. Zu diesem Problem des stressigen und unpersönlichen Praxissettings hat Frau Koussouris Folgendes gesagt.
Also der Arzt, die Ärztin sind gezwungen, ganz, ganz effizient zu arbeiten und da kommt das Gespräch zu kurz. Und was dann passiert ist, dass die Frauen sich natürlich nicht richtig erklären können, sich auch nicht richtig verstanden fühlen, ja, zum Teil auch wirklich von männlichen Ärzten in so eine gewisse Ecke gedrängt fühlen. Ach ja, die ist halt empfindlich, ja, die ist halt irgendwie da so sensibel, ja, die hat halt immer Schmerzen, aber eigentlich sind die Schmerzen gar nicht so schlimm.
Wobei diese Zeitraffung in Praxen auch auf einen Personalmangel zurückzuführen ist, bedarf es dort dennoch einen geduldigeren Umgang und mehr Empathie mit PatientInnen.
Frau Koussouris ermutigt in ihren Beratungen junge Frauen, sich diesem patriarchalen Box-Ticking-Gesundheitssystem selbstbewusst zu stellen und bei Bedarf Hilfe zu suchen oder mit anderen über individuelle Erfahrungen zu sprechen. Außerdem rät sie, sich vor dem Ärztinnengespräch eine Liste mit den Fragen zu machen, auf die man eine Antwort bekommen möchte. Eins steht also fest, die Medizin muss weiblicher werden. Der Gender Health Gap kann als strukturelles Versagen gesehen werden. Celine Miani betont auch die Wichtigkeit von weiblichen Führungsrollen und dass hier immer noch Luft nach oben besteht.
Aus Sicht der Medizin und Gesundheitspersonal gibt es ebenfalls Defizite. Zum Beispiel in vielen Fachrichtungen stellen Frauen mittlerweile die Mehrheit der Ärztinnen und Ärzte, sind aber in Führungspositionen wie Chefarzt zum Beispiel weiterhin deutlich unterrepräsentiert. So diese Stigmatisierung in der Gesellschaft und diese strukturelle Ungleichheiten unter Gesundheitspersonal sind zwei Manifestationen dieser gesellschaftlichen Normen.
Um eine gerechte Gesundheitsversorgung zu erreichen, ist es hilfreich, wenn Frauen in Forschung, Lehre und Politik angemessen vertreten sind. Das gilt aber für alle Menschen, denn
der Gender Health Gap betrifft auch Männer. Ebenfalls wie inter-, trans- und nicht-binäre Personen sowie viele Menschen aus der LGBTQIA+-Community. Darüber reden wir in der kommenden Folge.
Damit haben wir das Ende des ersten Teils zum Gender Health Gap erreicht. Wir hoffen, euch hat diese Fußnotenfolge gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Teil ein. Alle weiteren Details zur Folge findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
Redaktion und Skript dieser Fußnotenfolge habe ich, Mira Finger, und Emma Fink übernommen. Bei der Recherche und Interviews wurde uns von Maxim Nägele und Mona Wölpert geholfen. Für Schnitt, Produktion und Sendeleitung war Mona Wölpert zuständig.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.